Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Nachdem Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen worden war, wurde er mehrmals verhört. Zuerst von dem ehemaligen Hohenpriester Hannas, der als graue Eminenz gern im Hintergrund seinen Einfluss geltend machte. Dann von Kaiphas, dem amtierenden Hohenpriester, der zugleich dem jüdischen Hohen Rat vorstand. Der Hohe Rat hatte im römisch besetzten Israel zwar die Macht, Jesus zu verurteilen, doch für die Vollstreckung der Todesstrafe bedurfte es der Zustimmung durch die römischen Behörden. Pontius Pilatus, der Statthalter des römischen Kaisers in der Provinz Judäa, war deshalb die dritte Person, vor der sich Jesus in einem Verhör verantworten musste. »Ich kann keine Schuld an ihm finden«, urteilt Pilatus, der sich aus den religiösen Streitigkeiten der Juden gern heraushalten würde. Doch so leicht lassen sich die jüdischen Männer nicht abspeisen. Sie drohen sogar damit, Pilatus beim Kaiser anzuschwärzen, weil er gegen Jesus, den angeblichen Aufrührer, nicht angeht. Ein letztes Mal versucht Pilatus, Jesus vor der Todesstrafe zu bewahren, indem er ihn geißeln lässt. Doch selbst diese grausame Strafe stellt die jüdischen Anführer nicht zufrieden. So kommt es schließlich dazu, dass Pilatus sein Einverständnis zur Kreuzigung Jesu gibt. Die Kreuzigung Jesu. Alle vier Evangelien im Neuen Testament sind sehr zurückhaltend, was die Schilderung von Einzelheiten betrifft. Sofern die Schilderungen überhaupt ins Detail gehen, so geht es mehr um die Begleitumstände als um die Kreuzigung selbst. Schon mehrfach habe ich die Meinung geäußert, dass Gott bildlich gesprochen eine Art Schleier über das ganze Geschehen gelegt hat, weil letztlich kein Mensch verstehen kann, was da am Kreuz wirklich geschehen ist. Niemand kann nachvollziehen, was es heißt, für die Sünden der ganzen Menschheit zu sterben und eine Zeit der absoluten Gottesferne zu erleiden. Im Johannesevangelium konzentriert sich der Bericht über die Kreuzigung Jesu im Grunde auf nur zwei Verse. In Kapitel 19, Vers 18 heißt es: Dort, auf dem Hügel Golgatha, kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Und Vers 23 beginnt mit den Worten: Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten. Zwischen diesen beiden Versen geht es lediglich um die Aufschrift, die Pilatus am Kreuz anbringen lässt: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Der Bericht über die Grablegung Jesu, ebenfalls in Kapitel 19, enthält dagegen mehr Einzelheiten als der Bericht über die Kreuzigung. Ab Vers 38 ist dort zu lesen: Danach bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, er bat den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte Myrrhe, gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit wohlriechenden Ölen, wie die Juden zu begraben pflegen. Die beiden Männer, die sich nach dem Tod Jesu um seinen Leichnam kümmerten, waren zwei markante Persönlichkeiten in der jüdischen Gemeinde. Josef von Arimathea galt als wohlhabend. Außerdem wird vermutet, dass er ein Mitglied des Hohen Rates gewesen sein könnte. Von Nikodemus wiederum weiß man, dass er ein Oberer der Juden war und zu den Pharisäern gehörte. Er war eines Nachts zu Jesus gekommen und hatte im Gespräch mit ihm erfahren, dass jeder Mensch eine geistliche Neugeburt nötig hat. Josef und Nikodemus, beide waren bisher nur heimlich Jünger Jesu gewesen. Über Josef steht es so im gerade gelesenen Vers 38. Aber bei Nikodemus wird es nicht anders gewesen sein. Denn als Pharisäer konnte er sich kaum offen zu Jesus bekennen. Doch das ändert sich nun von einem Moment auf den anderen. Sowohl Josef als auch Nikodemus geben sich als Jünger Jesu zu erkennen, indem sie sich um sein Begräbnis kümmern. Und das geschieht interessanterweise zu einem Zeitpunkt, als die anderen Jünger, die sonst immer mit Jesus unterwegs gewesen waren, in Deckung gegangen sind. In Vers 40 ist von Leinentüchern die Rede, in die der Leichnam eingehüllt wurde, und von wohlriechenden Ölen. Möglicherweise haben sich die Israeliten während ihrer Zeit in Ägypten einiges abgeschaut von denen, die ihre Toten für Jahrtausende zu konservieren wussten. Wie es auch sei, sowohl die Juden wie auch später die Christen gingen mit ihren Verstorbenen stets sorgsam um, ohne jedoch die toten Körper zu verehren und ihnen allzu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Das liegt daran, dass selbst die Menschen des Alten Testaments an eine Auferstehung glaubten. Zur Zeit des Neuen Testaments wurden die Vorstellungen darüber deutlich konkreter. So schreibt etwa der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief: Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Die Menge an Öl, die für die Salbung des Leichnams Jesu verwendet wurde, wird im Johannesevangelium mit 100 Pfund angegeben. Nach unseren heutigen Maßeinheiten entspricht das etwa 33 Kilogramm. Eine überaus große Menge, die zum Ausdruck bringt, mit wie viel Liebe und Ehrerbietung der Verstorbene für das Begräbnis hergerichtet wurde. Zuerst wurde der Leichnam mit Myrrhe und Aloe eingerieben und dann mit Leinenstoff umwickelt. Auch zwischen die Leinentücher wurden Myrrhe und Aloe gestreut. Der Stoff saugte so viel Öl auf, dass kaum Luft an den Körper des Toten kam und dadurch eine schnelle Verwesung verhindert wurde. Von einer Einbalsamierung, wie bei den ägyptischen Mumien, kann man dennoch nicht reden. Denn das Salben des Leichnams hatte nicht zum Ziel, den Verstorbenen für einen langen Zeitraum zu konservieren. Im Johannesevangelium werden die Leinentücher ausdrücklich erwähnt, weil sie später in dem Bericht über die Auferstehung Jesu noch eine wichtige Rolle spielen werden, nämlich als Beleg dafür, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Ich lese nun weiter aus unserem Bibeltext ab Vers 41. Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war. Das Passafest stand unmittelbar bevor. Der Umgang mit Verstorbenen sollte dann unterbleiben. Deshalb war große Eile angesagt. Einiges deutet darauf hin, dass die Salbung Jesu an diesem Tag noch nicht einmal ganz beendet werden konnte. Denn im Markus-Evangelium wird berichtet, dass einige Jüngerinnen Jesu nach dem Fest am Grab auftauchten und weitere wohlriechende Öle dabei hatten, die sie zwischenzeitlich gekauft hatten. Doch das Grab ist inzwischen leer gewesen. Während die ersten drei Evangelien im Neuen Testament davon berichten, dass mehrere Frauen zum Grab Jesu kommen und es leer vorfinden, konzentriert sich das Johannesevangelium auf eine von ihnen, und zwar auf Maria von Magdala. Sie wird im Matthäus- und im Markus-Evangelium ebenfalls mit Namen erwähnt, so dass man davon ausgehen kann, dass das Johannesevangelium mit voller Absicht sie in den Mittelpunkt stellt, und zwar um von ihrer besonderen Erfahrung zu berichten. Aus Kapitel 20 lese ich nun Vers 1. Dort heißt es: Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Am ersten Tag der Woche, das war also der Sonntag nach der jüdischen Wochentagseinteilung. Am Freitag, den wir heute als Karfreitag begehen, wurde Jesus gekreuzigt und starb und ist, wie es im apostolischen Glaubensbekenntnis ganz richtig heißt, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Dass Jesus an einem Sonntag auferstanden ist, war übrigens ein wichtiger Grund dafür, warum sich die Christen später sonntags versammelt haben. So wurde der Sonntag in vielen Gemeinden zu dem Tag, an dem der Gottesdienst gehalten wurde, und der Sonntag löste auch den Sabbat als Ruhetag ab. Ich persönlich empfinde das als ein schönes Zeichen dafür, dass mit Jesus Christus tatsächlich ein ganz neuer Abschnitt in Gottes Heilsgeschichte begonnen hat. Aber ich habe auch Verständnis dafür, dass manche Christen lieber an der Sabbatruhe festhalten wollen, wie sie im Alten Testament vorgegeben ist. Wie vorhin schon angedeutet, weichen die Berichte vom Auferstehungsmorgen in den vier Evangelien ziemlich stark voneinander ab. Das hängt mit den verschiedenen Blickwinkeln zusammen, die die vier Evangelisten einnehmen. Ich möchte deshalb einmal versuchen, die einzelnen Ereignisse nach ihrer zeitlichen Reihenfolge zu sortieren. Bitte beachten Sie, es handelt sich lediglich um einen Versuch. Möglicherweise liege ich an dem einen oder anderen Punkt auch daneben. Also, hier ein mögliches Szenario. Drei Frauen, nämlich Maria von Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome, machen sich zum Grab auf. Andere Frauen, die wohlriechende Öle und Salben bei sich haben, folgen ihnen. Die drei zuerst genannten Frauen finden den Stein vor dem Felsengrab Jesu weggerollt. Maria von Magdala geht zu den Jüngern, um ihnen Bescheid zu geben. Unterdessen nähert sich Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, dem Grab und sieht den Engel des Herrn. Sie geht zurück, um die anderen Frauen zu treffen, die mit wohlriechenden Salben gefolgt sind. Inzwischen kommen Petrus und Johannes an, die von Maria von Magdala informiert worden sind, schauen ins Grab hinein und gehen fort. Maria von Magdala kehrt weinend um, sieht die beiden Engel und dann Jesus. Sie verlässt den Ort des Geschehens, weil Jesus sie darum bittet, den Jüngern Bescheid zu geben. Maria, die Mutter von Jakob und Josef, hat inzwischen die Frauen mit den Salben getroffen, sie kehrt mit ihnen um und sie sehen zwei Engel. Sie werden von den Engeln darüber aufgeklärt, was passiert ist, und als sie die Jünger benachrichtigen wollen, begegnet ihnen Jesus. Tja, ganz schön turbulent, was sich da an dem Morgen abspielte, nachdem Jesus von den Toten auferstanden war. Kaum zu vergleichen mit einem geruhsamen Ostersonntag, wie wir ihn gern in Erinnerung an seine Auferstehung zu feiern pflegen. Wenden wir uns nun wieder der Berichterstattung im Johannesevangelium zu. Kapitel 20, Vers 2. Da läuft sie, gemeint ist Maria von Magdala, und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. An dieser Stelle taucht wieder dieser Jünger auf, den Jesus lieb hatte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass damit Johannes gemeint ist, der mutmaßliche Verfasser des Johannesevangeliums. Aus lauter Bescheidenheit will er seinen Namen nicht nennen. Bei ihm ist Simon Petrus, der gerade erst kurz zuvor Jesus dreimal verleugnet hatte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er bei Johannes Zuflucht gesucht hat, um sich bei ihm erstmal richtig auszuheulen. Solch einen Glaubensbruder bzw. eine Glaubensschwester wünsche ich eigentlich jedem Christen und jeder Christin. Jemanden, dem oder der man sich anvertrauen kann, auch wenn man in geistlichen Dingen auf die Nase gefallen ist. Maria von Magdala, die zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger gelaufen kommt, scheint nicht damit zu rechnen, dass Jesus von den Toten auferstanden sein könnte. Das verraten ihre entsetzten Worte. Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ich lese weiter ab Vers 3. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Auch Simon Petrus und der andere Jünger, von dem ich annehme, dass es sich um Johannes handelt, scheinen nicht mit der Auferstehung Jesu zu rechnen. Denn wer läuft schon zu einem Grab, um dort einen Lebenden zu suchen? Wahrscheinlich dachten sie still bei sich selbst: Typisch Frau, hat den weggerollten Stein vor dem Grab gesehen und ist vor lauter Panik davongelaufen. Oder hat ins Grab geschaut und in der Dunkelheit den Leichnam übersehen. Übrigens, wenn es sich bei dem Jünger, der hier nicht mit Namen genannt wird, tatsächlich um Johannes handeln sollte, dann passt das sehr gut zu dem, was über ihn sonst noch bekannt ist. Hier im Bibeltext wird betont, dass er deutlich schneller ist als Petrus und deshalb vorausläuft. Wahrscheinlich ist er wesentlich jünger als Petrus. Und das stimmt mit dem Befund überein, dass das Johannesevangelium als letztes der Evangelien niedergeschrieben wurde. Vermutlich irgendwann zwischen 90 und 100 nach Christus, als die allermeisten Augen- und Ohrenzeugen aus der Zeit Jesu bereits verstorben waren. Vers 5. Johannes erreicht also vor Petrus und Maria von Magdala das Grab und schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Die Leinentücher, die Johannes entdeckt, sind für ihn ein wichtiger Hinweis darauf, dass Jesus auferstanden ist. Hätten die Feinde Jesu den Leichnam gestohlen, hätten sie ihn gewiss nicht aus den Leinentüchern ausgewickelt. Vers 6. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen. Ja, ich höre ihn förmlich prustend und schnaufend ankommen. Aber forsch wie er nun mal ist, bleibt er nicht ehrfürchtig am Eingang des Felsengrabes stehen, sondern geht sofort hinein. Auch er sieht die Leinentücher und außerdem das Schweißtuch, das um das Haupt Jesu gebunden war. Wenn Sie sich mal im Johannesevangelium Kapitel 11 den Bericht über die Auferweckung des Lazarus genauer ansehen, da heißt es, dass der Verstorbene aus dem Grab herauskam. Und dann kam von Jesus die Aufforderung, löst die Binden und lasst ihn gehen. Lazarus war also offenbar nicht in der Lage, selbst die Binden zu lösen, weil sie durch das Salböl und die harzige Myrrhe regelrecht verklebt waren. Und nun fand Petrus also in dem Grab Jesu Leinentücher vor, die offenbar nicht abgewickelt worden waren. Ich lese weiter ab Vers 7. Petrus also sieht die Leinentücher daliegen, aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Die nicht abgewickelten Leinentücher und das Schweißtuch, das ordentlich zusammengewickelt an einer anderen Stelle lag, sie überzeugten Johannes davon, dass tatsächlich das geschehen war, was Jesus zwar vorausgesagt hatte, aber was Johannes und die anderen Jünger bis dahin nie so recht begriffen hatten. Von einem ähnlichen Phänomen berichten zuweilen auch Leute in der Gegenwart, die beispielsweise in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, den Konfirmandenunterricht besucht und jahrzehntelang in den Gottesdienst gegangen sind. Selbst die Bibel haben einige von ihnen regelmäßig gelesen. Aber so richtig haben sie nie begriffen, dass Jesus für ihre Sünden am Kreuz gestorben ist und dass der Auferstandene ihnen neues Leben schenken möchte. Bis ihnen eines Tages vom Heiligen Geist die Augen geöffnet wurden. Zurück zu unserem Bibeltext. Das Grab ist leer, aber bis jetzt hat noch niemand den Auferstandenen zu Gesicht bekommen. Anscheinend ist Maria von Magdala, über die in den folgenden Versen berichtet wird, die erste. Ich lese die Verse 11 bis 15. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, »Frau, was weinst du?« Sie spricht zu ihnen, »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, »Frau, was weinst du? Wen suchst du?« Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm, »Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen.« Soweit die Verse 11 bis 15. Ich vermute, dass Maria von Magdala aus zwei Gründen Jesus nicht erkannte. Zum einen, weil der Körper des Auferstandenen anders beschaffen war als vorher. Von einem verherrlichten Leib ist im Neuen Testament die Rede, auf den auch Christen hoffen dürfen, wenn sie nach ihrem Tod eines Tages auferstehen werden. Darüber hinaus war Maria aber sozusagen auch mit Blindheit geschlagen, weil sie nicht damit rechnete, dass Jesus auferstanden sein könnte. Ihr herzzerreißendes Weinen spricht Bände. Weiter ab Vers 16. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt. Warum Jesus zu Maria von Magdala sagt: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, ist nicht so ganz klar. Denn denken Sie nur an Thomas, der auch der ungläubige Thomas genannt wird. In Vers 27 werden wir hören, wie Jesus ausdrücklich zu ihm sagt: Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Möglicherweise wollte Jesus Maria von Magdala darauf hinweisen, dass nicht alles beim Alten bleiben kann, nachdem er am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden ist. Er möchte verhindern, dass sich Maria von Magdala sozusagen aus lauter Liebe zu ihm an ihn festklammert. Denn schon bald wird Jesus zu seinem Vater in den Himmel zurückkehren. Maria von Magdala ist vermutlich die erste gewesen, die dem auferstandenen Jesus begegnet ist. Weitere spannende Begegnungen folgen. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Dazu lade ich Sie wie immer herzlich ein.